Okay, fangen wir an. Da ist noch da, alles aus dem Weg. Gut. Ja, ich freue mich, heute predigen zu dürfen über das Kapitel. Es wird heute um das 56. Kapitel gehen im Jesaja. Und das hat für mich eine, ja, ich habe dazu eine besondere Verbindung, auf die ich auch am Ende der Predigt noch komme. Und deshalb habe ich auch geschaut, dass ich irgendwie an dieses Thema rankomme und habe Predigtdienste gewechselt. Und deshalb ging es jetzt auch immer hin und her mit den Kapiteln. Letzte Woche war ja Kapitel 57 schon dran und jetzt springen wir wieder zurück. Genau, heute also Kapitel 56. Aber wir nehmen einen kleinen Umweg, eine Detour, und schauen aus etwas Entfernung auf das Jesaja-Buch, auf das 56. Kapitel. Und zwar so ungefähr 700 Jahre Umweg, um das Jahr 33, vielleicht 34 unserer Zeitrechnung. Da war es so, dass die christliche Gemeinde in Jerusalem gerade richtigen Aufschwung hatte. Viele Menschen haben sich zu Jesus bekannt. Die Apostel haben in der ganzen Stadt gepredigt und Wunder gewirkt und Dämonen ausgetrieben. Und das, obwohl die führenden Männer der Israeliten ihnen das verboten haben, sich dagegen ausgesprochen haben. Oft wurden Menschen verhaftet dafür. Nichtsdestotrotz haben sie immer gesagt, wir müssen die Wahrheit predigen, und deshalb haben sie Jesus gepredigt und das Christentum ist gewachsen. Das ging, ich sag mal, so lange gut, bis der erste Märtyrer für diese Botschaft sterben musste. In Apostelgeschichte 6 kann man das nachlesen, ist der Stephanus, der ein Mitarbeiter der Apostel ist, also kein Apostel selber, aber er wurde ausgewählt mit 6 anderen jungen Männern, als es darum ging, dass die Witwen nicht gerecht versorgt werden. Da ist der Stephanus zum ersten Mal erwähnt worden. Und er predigt eben auch in Jerusalem freimütig das Evangelium. Ja, jedenfalls, er wurde gesteinigt. Und mit diesem Moment, das war jetzt antiklimatisch, sorry, mit diesem Moment ging eine schärfere Welle der Christenverfolgung in Jerusalem los. Und viele Christen sind geflohen aus der Stadt, die Apostel sind in der Stadt geblieben. Aber da, wo die Christen hingeflohen sind, da haben sie die Botschaft mitgenommen und haben weiter das Evangelium gepredigt. Und einer von denen, die Jerusalem verlassen haben und weiter gepredigt haben, war auch Philippus. Philippus ist ein, könnt ihr jetzt sagen, Kollege von Stephanus gewesen, auch einer der Mitarbeiter der Apostel. Der ist nach Samarien gegangen und hat da tatsächlich Wunder gewirkt weiterhin. Er hat Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt und das Evangelium gepredigt, Menschen getauft. Und diese Taufe wurde auch später noch bestätigt durch Petrus und Johannes, indem dann da durch deren Handauflegen der Heilige Geist ausgeschüttet wurde. Und nachdem das passiert ist, erhält Philippus einen Auftrag vom Heiligen Geist, der ihm sagt, er soll an eine bestimmte Stelle gehen. Achso. Begegnung in der Wüste. Ist der Titel. Er soll an eine bestimmte Stelle gehen, und zwar an die einsame Straße, die von Jerusalem nach Süden führt, in Richtung Gaza. Heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 8. Lese ich vor ab Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn den folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Muss also auch noch eine zweite Straße, mindestens eine zweite Straße gegeben haben, wo etwas mehr los ist, aber er sollte auf die einsame Wüstenstraße gehen. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake. Das ist die äthiopische Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Erstmal bis hierhin, das war bis Vers 28. Genau, die Geschichte haben sicherlich einige, wenn nicht gar alle, schon mal gelesen. Und es kommt jetzt gleich dazu, dass Philippus, wie wir das kennen, zu ihm auf den Wagen steigt. Und es endet dann damit, dass der Eunuch sich taufen lässt. Der Dialog, der dazwischen passiert, ist in der Bibel sehr kurz gehalten. Ich glaube, es sind nur zwei oder drei Wortwechsel, wie es hin und her geht. Aber an einer Stelle heißt es, von dieser Stelle ausgehend erklärte Philippus ihm das Evangelium. Und um diesen Dialog geht es mir. Steckt halt so viel mehr drin und ich habe mir so meine Gedanken dazu gemacht, wie dieser Dialog vielleicht aussehen könnte, nämlich von dieser Stelle, um die es gleich geht, ausgehend und ein bisschen weiterschauend. Und das heißt aber auch, was ich mir jetzt dazu ausgedacht habe, steht nicht eins zu eins so in der Bibel. Ich habe irgendwie interpoliert, zwischen den Zeilen geschaut und mir überlegt, wie hätte so ein Dialog jetzt zwischen den beiden möglicherweise stattfinden können. Und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Heißt es weiter, in der Apostelgeschichte 8,29, der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm auf. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Ah ja, genau. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und alle seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Der Äthiopier wandte sich an Philippus und sagte: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderes? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Philippus sagt: Weißt du, unter uns hat ein Mann gelebt, Jesus aus Nazareth, vielleicht hast du von ihm gehört. Er hat Wunder gewirkt und mit Gottes Autorität gelehrt. Er hat Dämonen ausgetrieben und Sünden vergeben. Seine Botschaft war es, das Himmelreich zu verkünden und dass wir alle Zugang haben können zu Gott. Aber zum Passafest wurde er verhaftet von den führenden Männern unseres Volkes. Sie haben ihn festgenommen und unter falschen Vorwürfen angeklagt, wegen Volksverhetzung. Sie haben ihn gepeinigt, ja, geschlagen und am Ende haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Er ist da gestorben. Aber er hat sich nicht zur Wehr gesetzt, so wie es in dieser Passage bei Jesaja heißt. Er hat sich nicht zur Wehr gesetzt. Er ist stumm geblieben, hat keine Widerworte gebracht, sondern er hat sich selbst zum Opfertod hingegeben, damit er der ganzen Menschheit zum Gewinn werden würde. Der Äthiopier guckt ein bisschen verwundert, dann ist er jetzt tot, ja? Und mit ihm ist auch seine Botschaft gestorben. Ja, andererseits sitzt du gerade bei mir und erzählst mir von ihm. Also lebt seine Botschaft in ihm weiter oder wie ist das zu verstehen? Philippus schmunzelt. Lies mal weiter. Was liest du da? Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, liest der Äthiopier. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leiden zum Schuldopfer gegeben hat, So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Ja, also er lebt wohl in dir weiter, wenn du mir so von ihm erzählst. Ja, das hätte ich auch gedacht, sagt Philippus, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Aber es kam noch viel unfassbarer, als wir es erwartet haben. Er blieb nämlich nicht tot. Er ist leiblich auferstanden. Nach 3 Tagen haben wir ihn wieder gesehen. Er ist bei uns gewesen. Wir konnten ihn anfassen. Nicht nur eine Erscheinung. Er war wirklich bei uns. Er hat mit uns geredet. Er hat mit uns gegessen und er hat uns weiter gelehrt. 40 Tage blieb er bei uns, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Oh. Das war zu viel. Er ist also noch unter uns. Nein, das nicht, sagt Philippus. Aber er hat uns gesandt. Okay, und was bedeutet das jetzt? Sein Volk hat ihn verraten. Wird es jetzt selbst gerichtet werden? Gott hat viel Geduld mit uns Menschen und viel Gnade. Durch Jesus will er den Menschen vergeben. Und viele haben sich bereits in seinem Namen taufen lassen und sind so gerettet worden. Lies mal weiter. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, der Herr der Heerscharen. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht der Herr. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig sein werde, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Oh, das klingt ja wunderbar, sagt der Äthiopier. Dann gesellt sich also zu dem Wohlstand, den die Römer uns bescheren, jetzt auch noch der Friede Gottes. Ah ja, zu diesem Wohlstand, da wäre ich nicht so... Also weißt du, Jesus hat mit wenig gelebt und er hat auch uns beigebracht, mit wenig auszukommen. Also auf den Wohlstand der Römer würde ich nicht so viel setzen. Immerhin versorgt Gott uns mit allem, was wir brauchen. Und wenn wir weniger haben, dann haben wir auch weniger, was uns von ihm ablenkt. Aber der Frieden, den er uns bringt, das Versprechen, von dem hier die Rede ist, das ist gültig. Lies noch mal weiter. Wohlan, ihr Durstigen, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Oh, einen ewigen Bund! Wahnsinn! Davon kann die Kandake, unsere Frau Königin, leider nur träumen. Alle unsere Bündnisse werden immer wieder auf die Probe gestellt, brauchen viel Fingerspitzengefühl oder kostspielige Geschenke. Sag mir, guter Freund, was würde es wohl kosten, in diesen ewigen Bund aufgenommen zu werden? Ha, aber bitte, du hast doch gerade gelesen, dass es hier nicht um Geld geht. Außerdem ist Jesus bereits zum Zeugen für alle Völker eingesetzt. Für alle Völker eingesetzt. Jeder, der ehrfürchtig vor dem Herrn ist, kann unter Berufung auf Jesus Christus, in den Bund mit ihm eintreten. Lies weiter. Vergiss aber das. Okay. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das dich nicht kennt, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes, und um des Heiligen Israels willen, weil er dich heilig gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wahrhaftig. Also, ich bin ja schon lange ein großer Verehrer des Herrn. Warum würde ich wohl sonst den langen und beschwerlichen Weg auf mich nehmen, um nach Jerusalem zu pilgern und dann auch noch diese sehr teure Schriftrolle zu erstehen? Aber meinst du denn wirklich, dass Gott alle Völker annimmt wie sein eigenes? Darüber hinaus bin ich ein Eunuch. Und Gott hat in seinem Gesetz zu Mose bereits bestimmt, es soll kein Verschnittener, kein zeugungsunfähig gemachter Mann in die Gemeinde des Herrn kommen. Heißt es bei im 5. Buch Mose, Kapitel 23. Ja, so heißt es da. Aber Gott hat Gnade und Gott ruft jetzt alle Menschen zu sich. Ich glaube, der spannendste Teil für dich kommt gerade noch. Lies mal weiter. So spricht der Herr: Bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, um herbeizukommen, und meine Gerechtigkeit, um geoffenbart zu werden. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhalte, der den Sabbat hält und ihn nicht zu entweihen, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene, der Eunuch, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu meinen Gesammelten. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass auch ich mich taufen lasse, dass ich getauft werde, um in diesen Bund einzusteigen? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, da ist das Wasser, beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Ich finde das so... Ja, also man kennt diesen Zusammenhang von der Geschichte mit dem Kapitel 53. Und dass da über Jesus prophezeit wird in Kapitel 53, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und in einer Übung haben wir das einmal gemacht, dass wir in Gruppen aufgeteilt die folgenden drei Kapitel auch noch gelesen haben. Und so ist mir dafür das Auge geöffnet worden. Und wahrscheinlich hätte ich auch nicht gewusst, was ein Verschnittener ist, wenn es mir niemand erklärt hätte, dass das nämlich genau ein Eunuch ist. Und als ich das im Ganzen so gesehen habe und nicht bloß, naja, hier wird über Jesus prophezeit, das liest der Äthiopier und dann lässt er sich daraufhin taufen, sondern dass wahrscheinlich mit viel mehr Worten und auch mit viel mehr Schriftstellen ihm das Evangelium nahegebracht wird und dass explizit er angesprochen wird. Der Verschnittene soll nicht sagen, ich bin nur ein dürrer Baum. Das fand ich so fantastisch, das zu lesen. Und ja, da komme ich gleich noch zu. Komme tatsächlich schon zum Fazit von alledem. Und das ist für mich dreiteilig. Das eine steckt in dem Kapitel 56, was wir jetzt als letztes aus Jesaja gelesen haben. Für mich ist die Kernbotschaft da, Gott nimmt die Verstoßenen auf. Oder Gott nimmt die Verstoßenen wieder auf. Also ob es jetzt die Eunuchen sind oder die Heidenvölker, die Leprakranken. Da gibt es keinen Unterschied und sicherlich auch keinen Grund für uns irgendwie eitel zu sein und von unserer Seite her Menschen auszuschließen. Gott möchte alle in seine Gemeinde einschließen. Er sagt an der Stelle aber auch, dass es ihm explizit um die Menschen geht, die seinen Willen suchen, die den Sabbat heiligen, die sich wirklich für das interessieren, was in Gottes Willen ist. Ich habe früher relativ laissez-faire mit meinem christlichen Glauben gelebt, immer mit dem Gedanken, ich bin als Kleinkind getauft worden, damit bin ich gerettet, Gott liebt mich sowieso, egal was ich mache, also kann ich mit meinem Leben anfangen, was ich will. Und das stimmt zu Teilen auch, Gott liebt mich, so wie ich bin, ich kann mit meinem Leben anfangen, was ich will. Aber das heißt nicht, dass egal was ich mache, ich auch automatisch zu Gott komme. Sondern es geht ihm schon darum, dass Menschen auch wirklich zu ihm kommen wollen. Und genau, so hier eben auch, nicht bloß, jetzt dürfen alle sind willkommen. Ja, alle sind willkommen, aber diejenigen, die kommen, mögen sich auch für Gott interessieren. Gott nimmt die Verstoßenen wieder auf. Das Zweite, was ich habe, ist in der umschließenden Geschichte mit Philippus und dem Äthiopier. Ich finde es so fantastisch, dass Philippus auf die Eingebung gehört hat. Er ist der Engel des Herrn und danach hat ihn der Heilige Geist weggenommen. Und ich denke auch, innerhalb dieses Gespräches hat der Heilige Geist ihn geführt. Und auch vorher in Samarien, als er Wunder gewirkt hat, Menschen geheilt hat. Er hat dem Ruf gefolgt, er ist dem Ruf gefolgt, ist auf die einsame Wüstenstraße gegangen, ohne dass er wusste, was da los ist, hat vielleicht noch nicht mehr erwartet, dass überhaupt eine Menschenseele trifft und hat sich einfach darauf eingelassen. Und ich denke, dass es auch für uns ein Appell sein kann, uns auf Situationen einzulassen und in den Situationen, in denen wir sind, mit der Kraft, die wir haben oder die Gott uns gibt, immer bereit zu sein, das Evangelium weiterzugeben. Wenn ich sage, das Evangelium zu predigen, das klingt so, kann schnell herablassend klingen, wenn man ans Predigen aus der Kanzel irgendwie denkt. Aber das Evangelium weiterzugeben, das geschieht auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch, von Freund zu Freund. Und das ist für mich ein Punkt, den ich mitnehmen möchte. Immer bereit sein, mit meinen Möglichkeiten das Evangelium zu bezeugen. Und das Dritte, was für mich wiederum aus der weiteren Geschichte stammt, ist dieses, dass Gott überall seine Spuren hinterlassen hat. Was mich nämlich so mitgenommen hat, als mir das so eröffnet wurde, ist der Punkt, der Zusammenhang zwischen dieser Geschichte und dann dem Kapitel 56 ist nicht direkt. Ja? Ein direkter Zusammenhang besteht zwischen dem und Kapitel 53 aus Jesaja. Aber es ist auch nicht unauffindbar. Wenn ich von da aus losgehe und so wie Philippus, ich mir das vorstelle, von da aus etwas weiterlese, dann komme ich zu dem Punkt, wo der Eunuch direkt angesprochen wird. Und ich kann sehen, dass Gott das alles vorbereitet hat. Dass er vorbereitet hat, Philippus kommt jetzt hier an diese Stelle, weil da gerade der Äthiopier daherkommt, der ist nach Jerusalem gepilgert und hat jetzt diese Schriftrolle erstanden und liest da drin gerade diese Stelle. Deshalb muss Philippus auch da stehen und nicht schon 2 Kilometer vorher oder 2 Kilometer später. Und an genau dieser Stelle, da spreche ich dann den Äthiopier direkt an. Und ich dachte mir, dass ich das nicht gefunden habe, gesehen habe, zeigt mir, dass ich noch nicht mit ganzem Herzen, mit allem, was ich aufbieten kann, nach Gott gesucht habe. Dass immer noch so ein Zweifeln da ist und naja, ich schau mal, ich verlasse mich mal drauf, wird schon klappen, aber vielleicht auch nicht, aber dann, wenn ich mich auf Gott verlasse, dann bin ich auf der sicheren Seite, auch wenn es ihn nicht gibt, geht es mir irgendwie besser damit. Aber dann zu sehen, was er alles vorbereitet hat über Jahrhunderte hinweg, das hat mich ziemlich getroffen und war für mich mit ein Argument, meine Zweifel also weiter hinten zu lassen, meine Zweifel zu überwinden. Das heißt nicht, dass ich jetzt überhaupt keine Zweifel habe, nie mehr. Ich denke, ich werde immer irgendwie ein Fünkchen Zweifel haben und das ist gut, glaube ich. Weil es auch bedeutet, dass ich weiter suche. Ich bleibe weiter offen und ich will weiter Gott suchen, Argumente hören und ihn auch erkennen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass er diesen Moment genutzt hat, um mir nochmal ganz klar zu zeigen, ich bin da und ich lasse mich finden. Entschuldigung. In Jesaja 55 hieß es ja in Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an. Und Jesus sagt auch, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Also, Gott ist da und will sich finden lassen. Und das hat mir diese Stelle in dem Zusammenhang auch noch einmal deutlich gezeigt. Ich hoffe, ich konnte euch das, ja, verständlich machen. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Und ich möchte noch mit einem Gebet schließen. Gott, allmächtiger Vater, wunderbarer Schöpfer, lieber Herr Jesus, Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast mit Verstand und Herz, mit unseren, ja, Sinnesorgan, dass wir die Welt erfahren können und dass wir dich erkennen können in dieser Welt. Du bist nicht ein tatenloser Gott, der irgendwo im Hintergrund steht, der einmal den Ball ins Rollen gebracht hat und sich danach von dem Universum entfernt hat. Und du bist auch nicht das Universum selber und steckst in allem drin. Du bist der Schöpfer des ganzen Universums. Und du hast jeden Einzelnen von uns, jedem Einzelnen von uns das Leben eingehaucht. Und du hast uns die Möglichkeit gegeben, dich zu erkennen, dich kennenzulernen. Jedem Einzelnen von uns hast du ein Gefühl von Unendlichkeit gegeben und die Sehnsucht nach dir. Und allein durch diese Sehnsucht dürfen wir schon wissen, dass es dich irgendwo da draußen geben muss. Und dann durch deine Propheten, durch die Bibel, die wir überliefert bekommen haben, und durch deinen Sohn Jesus hast du uns gezeigt, wer du wirklich bist. Entschuldigung. Vater, du bist zu uns auf die Erde gekommen, um uns nahe zu sein, um uns ein Freund zu sein, um uns ja auch ein Lehrer zu sein, aber um uns zu zeigen, wer du bist, wie du bist und was es heißt, dir nachzufolgen und dich anzubeten mit unserem Leben. Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast. Und es ist mit Sicherheit so viel mehr, als ich jemals erfahren kann. Es ist jedenfalls mehr, als in der Bibel steht. Das sagt Johannes auch. Ich danke dir, dass du deine Jünger mit allem ausgerüstet hast, was es brauchte. Dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, damit wir heute von dir immer noch erfahren können. Damit wir uns gewiss sein können, du bist unter uns gewesen. Du hast gelebt und gepredigt und Wunder getan. Du bist für unsere Sünden gestorben, begraben und auferstanden. Gott hat dich auferweckt und zu sich in den Himmel aufgenommen. Du sitzt an der rechten Seite Gottes, an seinem Thron. Und du richtest am Ende über die Lebenden und die Toten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und dass wir durch dich gerettet sein dürfen. Bitte schenk uns einen starken Glauben. Hilf uns gut, durch diese Woche zu kommen und alles, was wir von dir erfahren haben, alles, was wir mit dir erlebt haben, mit unseren Mitmenschen zu teilen. Hilf uns, frei und ohne Furcht von dir zu erzählen, in allen Situationen, wo es passt. Und mit dir Freunde zu gewinnen für dich, für Gott, auf dein ewiges Reich. Ich danke dir für diese Gemeinschaft. Bitte segne uns, wie wir nach Hause gehen, segne unsere Woche. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen.